ist der Geist. Und was mich beeindruckt hat, ist, dass in dem Geist wir den Herrn selbst haben. Der Geist war noch nicht, heißt es in Johannes 7, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Aber heute haben wir einen Geist mit dem verherrlichten Christus. Mit dem Christus, der den Willen des Vaters getan hat. Herrlichkeit ist, wenn Christus offenbart wird. Der Geist, den wir haben, ist dazu da, damit Christus offenbart wird. Nicht deine Fähigkeiten, nicht deine Besonderheiten, sondern Christus offenbart. Er ist die Wirklichkeit aller Dinge. Und er lebt in meinem Geist. Und ich habe ihn, den Menschen Jesus, der im Himmel sitzt als Menschensohn, aber den ich auch empfangen habe als diesen wunderbaren Geist. Wir müssen dem Herrn danken. Alles, was die Schrift sagt, ist in Jesus erfüllt. Und wir haben die Erfüllung in uns wohnen. Und diese Erfüllung möchte wieder durch uns erfüllt werden. Wunderbar, da komme ich nachher nochmal drauf, aber schon mal eine Steilvorlage. Ja, wir haben in der Gliederung den ersten Punkt, dass wir den Geist dargereicht bekommen durch das Hören des Glaubens. Und Gott möchte allen Menschen diesen wunderbaren Christus als der Geist anbieten. Er möchte darreichen. Dieses Menschsein des Herrn, wie wir es heute Morgen in ein paar Aspekten gehört haben, es ist so anziehend, es ist so einladend. Er ist der Hirte. Ich war verschmachtet. Ich war zerstreut und der Herr hat mich zu einer Herde gesammelt. Ja, so wunderbare Eigenschaften. Er weiß, was meine Seele braucht. Er führt mich. Er erneuert meine Seele. Wunderbare Eigenschaften. Wer die Versammlung heute Morgen nicht gehört hat, dem lege ich es ans Herz. Hört das Wort, das der Herr in seiner Gemeinde spricht. Der Herr hat alles getan, damit wir durch Glauben ihn annehmen können. Nicht durch Werke des Gesetzes. Wenn es durch Werke wäre, dann würde es schon wieder exklusiv sein. Wer kann diese Werke tun? Wer bestimmt welche Werke? Aber es geht nicht durch Werke. Und es wird auch nie durch Werke gehen. Das heißt dann in Kapitel 5, in Vers 5 in Galater 2. So, eine Sache müssen wir wissen, damit wir den Geist empfangen können. Es gibt eine Trennung zwischen Gott und dem Menschen. Der Geist, das heißt in Titus 3, ist ausgegossen über alles Fleisch. Aber es gibt eine Trennung. Es gibt eine bestimmte Sache, warum der Geist nicht einfach so in uns Menschen fließen kann. Und es ist in Jesaja 59, Vers 2, die Sünden. Eure Scheidung, eure Sünden, eure Vergehen scheiden euch von eurem Gott. Was mich trennt von diesem Geist, sind meine Sünden. Es ist meine Ungerechtigkeit. Da macht der Geist nicht mit. Da sagt der Geist, schau auf das Kreuz des Herrn. Schau auf die Erlösung, die der Herr vollbracht hat. Nimm das Blut, lass dich reinigen, bekenne deine Sünden. Und dann wirst du diesen Geist empfangen. Glaube an seinen Namen. Glaube, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat. Glaube, dass er fähig ist, dich völlig weiß zu waschen. Das Lamm Gottes, das der Sünde der Welt hinwegträgt. Mehr nicht. Und dann freudig über die Gabe Gottes. Freudig über den Geist, der jetzt in dir wohnt. Aber wo? Wo wohnt der Geist in dir? Ja, wir sagen, wunderbar ist der Geist heute in uns. Aber wo? In deinem Gefühl? In deinem Verstand? Heute fühle ich mich gut. Heute wohnt der Geist in mir. Halleluja! Morgen fühle ich mich schlecht. Dann wohnt der Geist, ich weiß nicht wo. Aber er wohnt nicht mehr so. Deswegen sollen wir wissen, wo wohnt denn der Geist in mir? Der Herr hat darauf eine klare Antwort. Das kam zur Sprache in dem Dialog mit Nikodemus. Nikodemus war ein Pharisäer und er kannte die Schrift. Und der Herr kam gleich zur Sache, hat gesagt, wenn du nicht von neuem geboren wirst, so kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Nicht sehen. Ob du hineinkommst, ist eine andere Sache. Aber erstmal sehen. Und dann fragt Nikodemus in Johannes 3, wie kann es sein, dass ein alter Mann, so wie ich, von neuem geboren wird? Kann er etwa nochmal in den Leib seiner Mutter gehen? Und der Herr sagt, was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Du kannst 50 Mal, wenn es ginge, von neuem geboren werden in deiner Mutter Leib. Das ändert nichts an deinem Fleisch. Es ist für Gott unbrauchbar. Fleisch ist Fleisch und kein Fleisch ist vor Gott gerecht. Ich bin nicht vor Gott gerecht. Ob ich viele Sünden habe oder wenige, ich bin Fleisch. Durch den Sündenfall sind wir alle Fleisch. Aber was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Da ist was in mir, das ist vom Geist geboren. Ja, was ist denn das in mir, was ich spüre und manchmal nicht so spüre? Dann haben wir den Vers gelesen in Zacharja 12, Vers 1, dass Gott den Geist des Menschen in seinem Inneren gebildet hat. Du bist ein Mensch und Gott hat in dir einen Geist geschaffen, einen menschlichen Geist. Wunderbar. Gott hat uns einen menschlichen Geist gegeben. Und in diesem Geist kann ich Gottes Geist aufnehmen. Das ist nicht in meiner Seele. Ich nehme Gott nicht in meinem Denken auf. Ich nehme ihn nicht in einem Gefühl auf oder mit übernatürlichen Erwartungen, sondern ich nehme ihn auf in meinem Geist. Im Glauben, nicht im Gefühl. Glaube ist auf Gott ausgerichtet. Das Gefühl ist immer auf meine Befindlichkeit ausgerichtet. Aber der Geist des Menschen ist nicht seine Seele. Es ist ein anderer Teil. Und da wohnt Gott. Und dorthin kann ich mich wenden. Der Mensch ist die Krone der Schöpfung. Die Krone der Schöpfung. Warum? Wie kann der Mensch die Krone der Schöpfung sein, wenn er doch Fleisch ist? Weil er einen Geist hat. Der Geist macht dich besonders. Der Geist macht dich zu einem besonderen Menschen. Zu einem auserwählten Menschen. Zu einem berufenen Menschen. Zum einem Menschen, der in den Vorsatz hineinberufen ist. In seine Gemeinde hineinberufen ist. Durch den Geist. Wunderbar. Die Krone der Schöpfung. Und Gott wohnt in unserem Geist, wenn wir ihn aufgenommen haben. Und er möchte durch den Geist in unsere Seele sich ausbreiten und dadurch auch zur Herrschaft kommen. Gott möchte herrschen durch den Menschen auf dieser Erde. Und dazu hat er uns den Geist gegeben. Er möchte, dass wir ihn erfahren als unser Leben, als unser Ein und Alles, als der, durch den wir herrschen können im Leben. Ich herrsche durch Christus. Ich lebe durch Christus. Wunderbar. Und es ist unauflösbar, diese Einheit mit meinem Geist und Gottes Geist ist unauflösbar. Es ist, eine kleine Illustration, wenn ich heißes Wasser habe und einen Teebeutel habe und den Teebeutel in das heiße Wasser tauche, was passiert? Es entsteht Teewasser. Eine Vermengung findet statt. Und es ist, ich weiß nicht, ob es physikalisch möglich ist, aber im geistlichen Bereich ist es unmöglich, es wieder zu trennen. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und da können wir uns immer hinwenden. Und in 2. Korinther 5 habe ich noch einen Vers rausgesucht zu der neuen Schöpfung, zu der Wiedergeburt. Den können wir auch noch mal vielleicht zusammen lesen. Könnt ihr mitlesen. 2. Korinther 5, Vers 17. Daher ist jemand in Christus, so ist eine neue Schöpfung da. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist neu geworden. Ist jemand in Christus? Hat jemand den Geist empfangen? So ist eine neue Schöpfung da. Durch die Wiedergeburt ist eine neue Schöpfung in mich eingezogen. Gott, der Vater, der Sohn haben Wohnung in mir gemacht. Wunderbar. Das war vorher nicht so. Als ich 19 Jahre alt war, gab es bei mir keine neue Schöpfung. Mit 20 habe ich diesen Schritt gemacht. Und auf einmal gab es eine neue Schöpfung in mir. Ich habe den Herrn in meinem Geist aufgenommen. Und diese neue Schöpfung macht jetzt alles neu. Gott richtet sein ganzes Augenmerk auf diese neue Schöpfung in mir. In Offenbarung 21 macht er alles neu. Wir werden einen neuen Himmel bekommen, eine neue Erde. Aber mein Herz macht er da nicht neu. Das macht er jetzt neu. Oder er möchte es jetzt neu machen, wenn ich ihn neu machen lasse. Wenn ich diese neue Schöpfung in mir sich ausbreiten lasse, dann ist er treu, dass er mich auch neu macht. Und dann passe ich auch zu dem neuen Himmel und zu der neuen Erde, wo Gerechtigkeit wohnt. Aber nur, wenn diese neue Schöpfung mein ganzes Sein erneuert. Umwandelt, wie wir es heute Morgen gehört haben. In sein Ebenbild umwandelt. Wie wir es in der ersten Versammlung gehört haben, ja, dass wir aus dem, was Christus ist, gebaut werden als seine Braut. Dass wir die Substanz des Herrn in unserem ganzen Sein gewinnen. Ihn Gestalt gewinnen lassen in unserer Seele. So, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Wir bleiben immer noch Irden. Wir merken das. Wir werden älter. Verletzlich sind wir. Der Leib ist ein Leib der Nichtigkeit, der Vergänglichkeit. Aber wir haben einen Schatz in uns. Einen ewigen Schatz. Und dieser Schatz soll immer reicher sein. Und wie wird er reicher? Indem er sich in uns einwirken kann. Indem wir ihn gewinnen. Und wir sind auch in ihm zur Fülle gebracht. In Kolosser 2, Vers 9. Wir sind in ihm zur Fülle gebracht. Und jetzt gilt es, diese verborgenen Reichtümer an Erkenntnis und Weisheit immer wieder neu zu entdecken. Und der Geist, ich möchte noch ein Bild erwähnen, ist wie ein Schlüssel, wie wir es auch gesungen haben, der uns die Tür aufschließt zu den Reichtümern Christi. Wunderbar. Der Geist ist der Schlüssel, um die verborgenen Schätze, die in unserem Geist sind, zu entdecken. Und wir müssen einen Schlüssel drehen. Ja, drehen. Das heißt, wenden. Wende dich. Es ist nicht schwer. Ja, wenn jeden Tag, wie oft, stecken wir einen Schlüssel ins Schloss, ja, drehen ihn und öffnen die Tür und gehen ein. Und so sollen wir auch jedes Mal, wenn wir an die Tür gehen, Haustür, andere Tür, die abgeschlossen ist, denken, Herr, der Schlüssel ist mein Geist. Herr, so wie ich jetzt die Tür aufschließe, Herr, so wende ich mich jetzt zu dir. Ja, es ist eine gute Erinnerung, immer wieder zu erinnern, der Herr wohnt in meinem Geist und der Schlüssel zu der Erfahrung zum Herrn ist mein Geist. Mein Geist. Und wenn wir aufschließen, dann können wir betasten, anschauen. Und da bin ich am Wort. Wenn ich das Wort aufschlage und ich habe den Schlüssel gedreht, die Tür aufgemacht, dann kann der Herr mich in seinem Wort erleuchten, mir Offenbarung geben in meinem Geist. In 1. Korinther 2, Verse 9, die wurden auch schon gelesen an der Konferenz, da heißt es, uns in Vers 10, 1. Korinther 2, Vers 10, uns nämlich hat es Gott offenbart durch den Geist. Welchen Geist? Durch welchen Geist? Das ist Gottes Geist vermengt mit meinem Geist. Dieser Geist ist jetzt der vermengte Geist, zu dem ich mich wenden kann, wenn ich mich zu meinem Geist wende. Dort wohnt Gott. Uns nämlich hat es Gott offenbart durch den Geist. Denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen Gottes. Und wie es bei der Tür der Fall ist, so ist es auch in unserem Leben der Fall. Die Tür öffnet sich nicht automatisch. Ich brauche den Schlüssel. Es gibt Türen, die haben so einen, da drüben auf den Knopf und dann gehen sie auf oder haben eine Lichtschranke, wenn ich mich der nähere. Aber so, ich glaube, die meisten Türen noch, die wir kennen, da brauchen wir einen Schlüssel. Sie öffnen sich nicht automatisch. Und so auch bei uns. Wir sind nicht automatisch im Geist. Nicht denken. Dein Gefühl ist Geist. Das wäre schlimm. Ja, da muss ich immer auf ein Gefühl warten. Wir sind nicht automatisch im Geist, aber wir können uns immer wenden zum Geist. Wir können immer die Tür aufschließen. Der Herr freut sich. Jedes Mal, wenn wir die Tür aufschließen, wartet der Herr schon auf uns. Er klopft an und sagt, komm, schließ mal die Tür auf. Lass mich rein. So wende dich häufig zum Geist. So oft du es willst. Es ist deine Entscheidung. Es ist deine Entscheidung. Du hast den Schlüssel. Wenn du den Schlüssel hast, ist es deine Entscheidung. Wie oft schließe ich die Tür auf? Aber je öfter du dich wendest, umso mehr von den Tiefen Gottes kann dir der Geist offenbaren. Und wenn du den Herrn liebst, dann gehst du doch gern zu ihm und oft zu ihm und freust dich. Ah, jetzt komme ich wieder heim zu meinem Herrn. Herr Jesus, ich wende mich zu dir. Heute Abend freue ich mich, wenn ich in meine Wohnung komme. Ja, das sind unsere Gäste, meine Frau, die Kinder, da freue ich mich. Aber ich komme nur rein mit dem Schlüssel. Und ich freue mich über den Herrn, der ist so reich. Aber ich komme nur zu ihm, wenn ich mich zu meinem Geist wende. Und viele kennen den Schlüssel nicht. Viele Christen wissen gar nicht, dass wir so einen Schlüssel haben. Dass wir einen menschlichen Geist haben, zu dem wir uns wenden können. Aber lob den Herrn, wir wissen. Wir wissen. Und der Herr ist ja sehr gnädig, er kennt uns ja, irdenes Gefäß. Und er hat uns auch nochmal eine Hilfe gegeben, dass wir da auch reinkommen. In diese Tür oder durch die Tür. Und es ist sein Name. Ja, sein Name. Jesus. Ja. Heute Morgen haben wir gehört, er ist der Retter. Sein Name heißt Rettergott. Ja, von was rettet er dich denn? Und wo rettet er dich hinein? Er rettet dich von deiner Seele in den Geist. Ganz einfach. Er rettet mich von meinem natürlichen Sein, von dem, wie ich mich die ganze Zeit schon empfinde, wie ich mich schon die ganze Zeit erlebe, hin zu einem Erlebnis Gottes. Als ich den Herrn aufgenommen hatte, ich war so froh, ich kann mich wenden. Ich muss nicht in meinem Selbst bleiben, ich muss nicht auf meine Makel schauen, ich muss nicht mich immer mit mir selbst beschäftigen, sondern da ist einer, der auf mich wartet, der mir Leben gibt, der mir Erneuerung gibt, der sich für mich hingegeben hat aus Liebe und der mir alles sein will, alles. Wir haben einen allumfassenden Geist. Nur gilt es, zu ihm zu kommen und ihn das auch in meinem Leben beweisen zu lassen. Lass doch den Geist das beweisen, dass er dir alles sein will. So achte auf deinen Schlüssel, verlier ihn nicht. Die Welt, gell, der Feind, da kommt, um zu stehlen. Ja, da will dir den Schlüssel. So ein kleiner Trickbetrüger, gell? Oder so ein Taschendieb ist es. Ja? Der weiß, wenn er deinen Schlüssel wegnimmt, dann kann er mit dir alles machen. Er kann dich mit schönen Lehren vollstopfen, religiösen Lehren, biblischen Lehren. Er kann die Erfahrungen geben, wo du denkst, das ist der Geist Gottes. Ja, das Teufel, der Satan, verstellt sich als ein Engel des Lichts. Und wie willst du prüfen, was für ein Geist mich da gerade versucht zu beherrschen? Das kann ich nur, wenn ich mich zu Gottes Geist wende. Dann merke ich, das ist ein anderer Geist. Da redet jemand nicht die Worte Gottes. So, bleib beim Herrn. Achte auf deinen Schlüssel. Deswegen sagt Paulus zu Timotheus als letztes Wort, der Herr sei mit deinem Geist. Timotheus, pass auf deinen Schlüssel auf. Pass auf deinen Schlüssel auf. Es kommen viele Irrlehren. Es werden viele kommen, die sagen, und es wird eine schwere Zeit sein. Und es wird schwierig. Pass auf deinen Schlüssel auf. Verlier nicht. Der Schlüssel ist unsere Garantie. Das Wenden zum Geist ist meine Garantie, dass ich den Herrn gewinne, dass ich in seiner Gemeinde bleibe, dass ich das tue, was er möchte. Und in ihm haben wir die reiche Versorgung. Ich möchte Philipper 1, 19 lesen. Bis 21 gemeinsam. Können wir zusammen lesen, allen Sprachen gleichzeitig. Das ist so wunderbar, dieser Vers. Ich war ein wenig entrückt, als ich diese Verse gelesen habe. Ich war so glücklich. Geschwister, das ist wirklich wunderbar. Denn ich weiß, dass mir dies zur Errettung dienen wird. Durch euer Gebet und durch die reiche Versorgung mit dem Geist Jesu Christi. Wie ich sehnlich erwarte und hoffe, dass ich in nichts zu Schanden werde, sondern mit allem Freimut, wie immer, so auch jetzt, Christus groß gemacht wird an meinem Leib, es sei durch Leben oder durch Tod. Denn zu leben ist für mich Christus und zu sterben ist Gewinn. Amen. Wir haben in Vers 19 eine reiche Versorgung. Aber wofür ist diese reiche Versorgung? Um Christus groß zu machen. Christus groß zu machen an unserem Leibe. Und dafür haben wir den Geist der Wahrheit. Der Geist der Wahrheit, der uns in die Wahrheit leitet, nämlich Christus zu leben. Der Geist der Wahrheit, der uns in die Wahrheit leitet, kann man auch sagen, der uns in die Wirklichkeit leitet. In die Wahrhaftigkeit leitet, dass Christus jetzt mein Leben ist. Viele denken, hoffentlich lebt Christus durch mich. Hoffentlich, Herr, ich will ja durch dich leben. Herr, ich will, dass du heute durch mich lebst. Paulus sagt, Christus groß gemacht werde. Das ist Glauben. Durch die reiche Versorgung in meinem Geist kann Christus groß gemacht werden an meinem Leib. Aber dazu brauche ich diesen Geist der Wahrheit, der mich in alle Wahrheit leitet, in die Wirklichkeit, Christus zu leben. Der Geist der Wahrheit, er schöpft aus der Fülle. Wir haben gelesen in Johannes 16, er wird von dem Meinen nehmen. Der kennt dich, der Geist der Wahrheit. Er ist ja die Wahrheit. Er kennt die Wahrheit, die in dir ist. Er kennt dein Herz. Er kennt deine Verfassung. Er kennt alles von dir. Er ist der Geist der Wahrheit. Es ist nichts verborgen vor diesem wunderbaren Geist der Wahrheit. Und der Geist der Wahrheit, er weiß in jeder Situation, was du brauchst von Christus. Und er nimmt aus der Fülle und bietet es dir an. Er gibt es dir. Er sagt, komm, glaube, greif zu. Glaube in das, was ich dir gebe. Nimm es. Und im Glauben nehmen wir es. Ein Wort, das der Herr zu uns spricht. Eine Regung, wie der Herr durch die Salbung uns leitet. Manchmal ist es eine Regung. Eine Unruhe. Der Geist leitet verschiedenartig durch das Wort, haben wir gehört, aber auch ist er wie ein feines Säuseln. Ja, er möchte, wie Stefan das gesagt hat, ja, wie ein Hauch, dann möchte er uns mitnehmen. Ja, wir hängen uns an diesen Hauch des Geistes, wir folgen ihm. Ja. Der Geist leitet unterschiedlich, der Geist der Wahrheit. Aber er leitet so, dass wir es auch umsetzen können. Er gibt uns Worte des Lebens, die wir glauben können, die genau in die Situation passen, dass wir Christus darin leben, berühren, in die Wirklichkeit kommen, dieses Geistes in uns. Dass wir nicht nur sagen, Herr, danke für deine reiche Versorgung, sondern dass wir auch sagen, danke, Herr, dass du mein Leben geworden bist. Paulus sagt in Kolosser 3, Vers 4, Christus unser Leben. Oder zu leben ist für mich Christus, wie in Philipper 1. Er möchte uns Anteil geben in allen Situationen, zu jeder Gelegenheit, Tag für Tag, an diesem wunderbaren Christus. Portion für Portion. Von Situation zu Situation. Ich hatte letzte Woche eine Situation, wurde ich aus dem Bett geklingelt, obwohl ich noch krankgeschrieben war, hat dann die Schulsekretärin angerufen und gesagt, oh Matthias, da macht jemand ganz viel Probleme. War eine Situation eskaliert. Und dann hat sie aufgelegt und ich habe versucht, den Mann anzurufen, durch den das alles geschah, und konnte es nicht. Und dann hat der Geist zu mir gesagt, du, jetzt wend dich erstmal zu mir. Jetzt lass dir erstmal von mir was geben für diese Situation. Geh nicht so unbedarft, nackt oder ungesättigt oder nicht ausgerüstet in diese Situation. Lass dich von mir ausrüsten. Lass dich von mir ausrüsten. Und ich war so froh. Ja, bin ich froh, dass ich mich versorgen lassen kann. Ist doch schön, sich versorgen zu lassen, oder? Der Herr versorgt gerne. Und ich habe dann 10 Minuten gebetet. Herr, erstmal angerufen den Herrn. Herr Jesus, ich war ja völlig, ich wurde aus dem Schlaf geweckt, wie einer aus dem Schlaf geweckt. Aber dann kam das Wort, sofort war ich im Geist. Sofort war ich im Geist, bin ich froh. Offenbarung 4, Vers 2. Sofort, ich war eine andere Situation, aber egal, ich bin auch in dieser Situation sofort im Geist. Herr, indem ich den Herrn anrufe, die Tür schnell aufschließe, zum Herrn komme, den Geist der Wahrheit mir etwas bringen lasse aus diesem Reichtum des Herrn, das jetzt für diese Situation angemessen ist. Und es war wunderbar. Ich bin dann nach 2 Stunden heimgefahren und ich habe den Herrn gelobt für die Erfahrung. Ich habe gesagt, Herr, du warst ja wunderbar in mir. So kenne ich mich gar nicht. Ich habe das meiner Frau erzählt. Bist du da ruhig geblieben? Ja, ich war ganz ruhig. Der hat geschrien und hin und her und ein Wind gemacht. Aber der Herr war größer. Ich war versorgt. Ich war in Christus. Und ich war voller Freude. Hätte ich mich nicht gewendet, ich glaube, der Tag wäre zum Scheitern verurteilt gewesen. Der Feind hätte tatsächlich, zumindest mal in dem Punkt, wahrscheinlich dann die Oberhand gehabt. Aber lobt den Herrn. Wir haben diesen Geist der Wahrheit, der uns mit allem versorgt, was wir brauchen. Jeder von uns, jeder, denkt nicht, ah ja, der Matthias wird versorgt, weil, und ich, du auch. Der Geist macht keine Unterschiede. Keine Unterschiede. Jetzt lesen wir noch doch 1. Korinther 12. Vers 11. 1. Korinther 12, Vers 11. Auch gemeinsam. Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist und teilt einem jeden gesondert aus, wie er will. und teilt einem jeden. Guck mal zu deinem Nachbarn und sag, einem jeden, gesondert aus. Er teilt dir anders aus als mir. Mir auch, dir auch. So wie dir, nein, nicht wie mir. Gesondert, anders, so wie du es brauchst. Guck mal, ich bin jetzt auch ein bisschen älter geworden und habe Familie, 2 Kinder. Der Geist teilt sich mir jetzt anders aus als vor 30 Jahren. Na, 30 nicht, also 25. 25 Jahre, ja, das kann man stehen lassen. 30 wäre zu viel. Aber 25 Jahre, das war anders, die Austeilung des Geistes. Und der Geist teilt sich bei jungen Geschwistern anders aus als bei älteren. Und bei Familienvätern anders als bei Ledigen. Bei Schwestern anders als bei Brüdern. Aber es ist alles der eine Geist. Und es macht es so reich. Voll die Fülle. Der Herr ist ja nicht limitiert auf eine bestimmte auf bestimmten Portionen. Wie in einer Menükarte kann ich nur zwischen 20 Menüs wählen. 20 verschiedene Variationen. Nein, der Herr ist reich für alle. Und er teilt sogar in jeder Situation gesondert aus. Wenn ich heute Abend nach Hause komme, möchte er sich wieder anders austeilen als vor der Versammlung. Und morgen früh wieder anders. So neu, so frisch, so abenteuerlich. ich möchte es erkunden, wie so ein gutes Land. Ich weiß nicht, was hinter dem nächsten Hügel kommt. Es ist so spannend mit dem Herrn. So spannend. Ich weiß nicht, was morgen kommt, aber ich weiß, der Herr ist mit meinem Geist. Und ich habe den Schlüssel. Und ich kann mich wenden. Und der Geist der Wahrheit leitet mich auch morgen in alle Wahrheit, den Herrn zu leben. Lob den Herrn. Ja, dann gehen wir noch zum Tröster. Der Tröster. Ich habe bei dem Tröster 3 wunderbare Wirkungen. Das ist auch der Geist. Es ist der Geist der Wahrheit, der uns in alle Wahrheit leitet, aber es ist auch ein Tröster. Die Luther-Übersetzung sagt Helfer, ein Fürsprecher, ein Beistand. Und den brauchen wir auch. Der Herr ist so ausgewogen. Für jede Situation das Richtige. Und ja, wir brauchen alle Trost. Und in der Liebe ist ein wichtiger Bestandteil Trost. Eltern lieben ihre Kinder. Ich liebe meine Kinder. Und wenn sie traurig sind, dann sage ich nicht, du, ich liebe dich, sondern du, ich möchte dich trösten. Ich liebe sie, aber diese Liebe hat auch den Trost. Die Liebe kann trösten. Und so auch der Herr, er kann trösten. Und warum brauchen wir den Trost? Weil in der Welt haben wir Drangsal, sagt das Wort. Wir erfahren Leid, Kummer, Not. Davor verschont uns der Herr nicht. Das kann ich nicht vom Herrn erwarten. Herr, leite mich, dass ich keinen Kummer erfahre. Herr, bitte leite mich, dass ich nicht getröstet werden muss, keine Drangsal. Doch, wir haben ein Lied, da heißt es, der Herr verhieß nicht nur Sonnenschein. So leicht sollen unsere Tage nicht sein. Und so weiter. Es ist schon so, es ist schon eine Mühsal, dieses Leben, in einer gewissen Weise. Ja. Und wenn uns Ja, und manchmal auch haben wir, also die Trübsal, die Drangsal kommt einmal von außen gerichtet auf uns zu. Manchmal bricht sie auch herein. Aber manchmal auch von innen. Wenn wir uns sehen, wenn der Herr uns erforscht und wir sehen, oh, schafft es der Herr mit mir? Wir sollen nicht über andere sagen, der Herr schafft es nicht mit dir. Aber wir sollen es auch nicht zu uns selbst sagen. Das ist die auch eine Gefahr, zu sagen, ah, der Herr schafft es nicht mit mir. Und dann bin ich traurig, weil ich habe gewisse Anforderungen an mich gehabt, die letzten Jahre. Und da ist nicht das eingetroffen, was ich mir gewünscht hätte, das passiert. Anforderungen. Und dann merke ich, wie begrenzt ich bin. Ich kann mir, ach Herr, ich kann mir so schlecht Bibelverse merken. Ich habe so wenig Gebet. Wenn ich abends heimkomme, ich bin so müde. Herr, ach, das, ich weiß nicht. Und oft dann fehlt mir der Elan, in die Versammlung zu gehen. Dann bin ich traurig. Und dann brauchen wir Trost. Weil, wenn wir zu viel Leid erfahren und nicht getröstet werden, dann wird unser Herz hart. Dann gibt's Verbitterung. Warum passiert es immer mir? Warum das und warum jenes? Ja, wenn Kinder nicht getröstet werden von ihren Eltern und sich selbst in ihrem Trost, in ihrer Trübsal, in ihrem Kummer, in ihrer Traurigkeit selbst überlassen werden, ist es förderlich für die Beziehung zu den Eltern? Wenn Eltern sagen, ich habe keine Zeit, geh weg, lass mich in Ruhe. Was wird das Kind, was wird aus dem Herzen in dem Kind? Verbitterung. Aber deswegen brauchen wir diesen Gott, der uns tröstet, der Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Drangsal. In 2. Korinther 3. Und ich habe eine Begebenheit, die möchte ich heute Abend noch sagen. Wie jemand große Traurigkeit erfahren musste, eine Person in der Schrift, und wie sie damit umgegangen ist, das ist eine sehr große Hilfe. Und das ist die Hanna, die Frau vom Elkana. Die hatte noch, der Elkana, der hatte noch eine zweite Frau, die Penina. Und die Hanna hatte keine Kinder. Und die Penina, die hatte Kinder. Und dann sind die immer nach Silo gegangen, um dort zu opfern. Einmal im Jahr. Und die Penina hat der Hanna schwer zugesetzt. Schwer zugesetzt. Wir können das lesen, 1. Samuel. In 1. Samuel 1, Vers 6. Und ihre Gegnerin reizte sie mit vielen Kränkungen, um sie zu demütigen, weil der Herr ihren Mutterleib verschlossen hatte. So geschah es Jahr für Jahr, immer wenn sie zum Haus des Herrn hinaufzog, reizte jene sie. Was passiert mit so einem Herz? Immer gereizt. Da ist jemand, der reizt mich. Das kann ein Arbeitskollege sein, Mitschüler. Manchmal lässt der Herr das zu. Manchmal lässt der Herr das zu. Einmal habe ich einen Kollegen bekommen. Mei. Gereizt bis aufs Fleisch. Gereizt bis aufs Fleisch. Aber Herr, warum? Warum? Über Jahre, da war 3 Jahre lang, an der gleichen Schule. Aber es ist gut. Es ist gut. Im Nachhinein habe ich gedacht, das war gut. Es hat mir zur Errettung gedient, der Kollege. Ich habe noch öfters für ihn gebetet und ich wusste es auch immer wieder. Das ist gut, dass ich ihn habe. Das ist vom Herrn. Dass ich den Herrn suche, dass er hält mich wach. Er hält mich wach. Gut, aber die Hanna, da braucht man aber auch den Trost. Nicht sagen, das ist gut, sondern ich muss auch getröstet werden. Gell? Nicht zum Kind sagen, ist gut, sondern es auch in den Arm nehmen, Herzen, wohlsprechen, ja, tröstende Worte sprechen. Und das müssen wir auch vom Herrn einfordern. Herr, tröste mich. Gell? Dass mein Herz weich bleibt, nicht verhärtet, nicht verbittert. Weil, dann weinte sie und aß nicht, Vers 8. Aber Elkana, ihr Mann, sagte zu ihr, Hanna, warum weinst du und warum isst du nicht und warum ist dein Herz betrübt? Bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Der Elkana hat versucht, sie zu trösten. Und Menschentrost, es war gut gemeint, aber es schafft nicht die Bitterkeit weg. Die Herzenshärtigkeit, die durch die Traurigkeit entsteht, das kann der Menschentrost nicht machen. Es ist nett, wenn mich welche trösten, aber es ist nicht zu vergleichen mit dem Trost Gottes. Ja. Der Trost des Geistes, der Tröster, der Helfer. Da stand Hanna auf. Moment. Da stand Hanna auf, nachdem sie in Silo gegessen, getrunken hatten. Der Priester Eli und so weiter. Ja, Vers 10. Sie war in ihrer Seele verbittert. Und sie betete zum Herrn und weinte sehr. Und sie legte ein Gelübde ab und so weiter. Und der Eli hat ihr dann zugeschaut bei dem, was sie beim Reden, beim Beten. Und er hatte gemeint, die hat zu viel Wein getrunken und ja, kann ihre Mundmuskeln nicht mehr beherrschen. Aber das sagt sie, halte dein, Vers 16, halte deine Magd nicht für eine verkommene Frau. Denn aus meinem großen Kummer und Herzeleid habe ich so lange geredet. Und dann Eli antwortete und so weiter. Aber es steht noch wo, dass sie ihr Herz ausgeschüttet hat. Vers 15, ja. Nein, mein Herr, ich bin nichts anderes als eine Betrübte und so weiter. Ich habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Ausgeschüttet. Diesen Tröster erfahre ich, indem ich mein Herz ihm ausschütte. Das müssen wir auch gelegentlich immer wieder machen. Ja, wenn sich da was ansammelt, das Trost braucht, ja, wenn ich eine Sache versuche, selbst irgendwie in den Griff zu kriegen, aber ich merke, das gelingt mir nicht, das wird ja immer schlimmer, dann schüttet das Herz dem Herrn aus. Sie konnte es vielleicht 1 Jahr halten, 2, 3, 4, aber irgendwann reicht's. Und dann möchte das der Herr, dass wir dem Herrn unser Herz ausschütten. Und während dem Ausschütten kommt auch schon, schüttet der Herr Trost in sie hinein. Wenn wir unser Herz ihm ausschütten, dann spendet er Trost schon während dem Ausschütten. Wunderbar. Und dann hat sie auch, das sehen wir auch, weil sie diesen Sohn sofort geopfert hat. Wir sehen eine Hingabe. Wenn der Herr unser Herz trösten kann, als der Geist, der in uns wohnt, als dieser Christus mit seiner Menschlichkeit, dann wirkt es auch wieder eine neue Hingabe. Ja. Der Herr macht frei, auch von allem Leid, ja, von aller Traurigkeit. Wir müssen nicht in der Traurigkeit bleiben, sondern komm zum Herrn, erfahr ihn als deinen Tröster. Ja. Auch in deiner Situation dich ganz speziell tröstet. So wie Andreas heute Morgen gesagt hat, manche Schafe müssen auch mal in den Arm genommen werden. Ja, denn der Herr trägt manche Schafe auch mal auf dem Arm. Oh, ist doch schön. Wenn mein Vater mich früher auf den Arm genommen hatte, das war wunderbar. Ein Trost. Ja. So, und was war noch? Schafft Vertrauen, Hingabe, und in Kapitel 2, Vers 1 heißt es, und Hannah betete und sprach, mein Herz jauchzt in dem Herrn. Mein, so eine Veränderung. Mein Herz jauchzt in dem Herrn. Die gleiche Hannah. Und das nur, weil sie ihr Herz dem Herrn ausgeschüttet hat. So einfach. Der Herr verlangt wirklich nichts Großes von uns. Herz ausschütten können wir alle. Wie oft habe ich mein Herz einem Freund ausgeschüttet, meiner Frau ausgeschüttet? Ich kann ausschütten mein Herz. Dann schütze doch auch dem Herrn aus. Der Herr verlangt nur das, was wir schon können. Wunderbar. Mein Herz jauchzt in dem Herrn. Mein Horn ist erhöht in dem Herrn. Mein Mund hat sich weit aufgetan gegen meine Feinde, denn ich freue mich über deine Hilfe. Lob den Herrn. Ich freue mich über deine Hilfe. Und am Dienstag hatten wir in der Gebetsversammlung den Psalm 46. Und da steht in Vers 2, Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, eine reichlich verfügbare Hilfe in den Nöten. Wunderbar. Und was bewirkt der Trost noch? In Kolosser 2, Vers 2 heißt es, dass ihre Herzen getröstet werden, zusammengefügt in Liebe und zu allem Reichtum der völligen Gewissheit des Verständnisses zur vollen Erkenntnis des Geheimnisses Gottes Christus. So, wenn wir uns zu diesem Tröster wenden, zu ihm kommen in unserem Geist, er wohnt in unserem Geist, der Tröster, dann kann er auch uns zusammen aufbauen, unsere Herzen zusammenfügen, weil sie getröstet wurden. Trost wirkt Aufbau. Im Aufbau brauchen wir Trost. Lob den Herrn. Und es dient auch zur Vermehrung der Gemeinde. Als Paulus noch Saulus war und die Gemeinden verfolgte, da hat er in Jerusalem die Gläubigen gefangen geführt. Er hat sie ins Gefängnis einsperren lassen. Und viele in Jerusalem haben das gesehen und haben schnell Reis ausgenommen, bevor der wütende Mann auch mich ins Gefängnis sperrt. Und was haben die gemacht? Sie haben das Wort des Herrn verkündigt. Und in Apostelgeschichte 9, Vers 31 heißt es, so hatte nun die Gemeinde Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samarien und wurde aufgebaut und sie ging in der Furcht des Herrn voran und mehrte sich durch den Trost des Heiligen Geistes. Diese Gläubigen haben viel Leid erfahren. Saulus, der ging ja bis nach Damaskus oder wollte bis nach Damaskus gehen. Und auf dem Weg dorthin hat er in vielen Städten Gläubige wegführen lassen nach Jerusalem, ins Gefängnis. Sogar wurden einige getötet. Da hat er seine Zustimmung dazu gegeben, Saulus. Da wurden Familien auf einmal entzweigerissen. Ein Elternteil auf einmal war nicht mehr da. Das können wir uns gar nicht vorstellen, was das für ein Schmerz ist, was für ein Leid, das Saulus dort angerichtet hat. An den Gläubigen, an den Heiligen. Aber der Gott allen Trostes hat sie getröstet. Auch in dieser Drangsal konnte er trösten. Und das ist ein Vorbild für uns. Wenn er die Gläubigen damals, dort in diesen Städten, in Galiläa, Judäa und so weiter, hatte trösten können. Herr, dann kannst du mich doch auch in meiner Situation trösten. So ein Vorbild der Gläubigen. Und bestimmt haben das die Nachbarn mitbekommen. Ja, Bekannten haben gesehen, boah, da war der Mann, seit Wochen schon ist er nicht mehr da. Wer weiß, ob der wieder kommt. Und die haben solch einen Trost. Ich möchte auch diesen Gott kennenlernen. So ein Zeugnis, solch eine Ausstellung des Lebens des Herrn. Ja, solch ein groß gemacht werden an dem Leib der Geschwister dort, die solch ein Leid haben über sich ergehen lassen. Und es diente für die Vermehrung des Herrn. Egal was uns geschieht, wir können uns auf diesen Gott verlassen. Er wird alles zu unserem Heil ausschlagen lassen. Er lässt alle Dinge zusammenwirken, ja, zu unserem Besten und zu seinem Besten, ja, zu unserer Errettung, zu der Vermehrung, zur Vermehrung der Gemeinde und für den Aufbau, für das Zusammenfügen der Herzen. So einen wunderbaren Gott, lob den Herrn.